Volksgericht wird zur Verhandlung gegen den früheren Botschafter Ulrich von Hassel zusammen. Ulrich von Hassel! Sie sagt nun, dass Sie in Anklam geboren sind, und zwar am 12. November 1881. Sie sind verheiratet und haben 4 erwachsene Kinder. Sie haben 99 Abitur gemacht, haben Rechtswissenschaft studiert, sind Referendar geworden, haben große Reisen dann gemacht, sind Assessor geworden und sind 1909 in den Konsulardienst gegangen. Sie waren im Weltkrieg, sind dort verwundet, sind zunächst ausgeschieden aus dem Auswärtigen Dienst, haben sie aber 19 wieder zur Verfügung gestellt. Naja, haben sie auch von dieser Regierung zurückgerufen lassen, in der Regierung des Jahres 19. Gewiss, ja, nehmen wir zur Kenntnis. Im Jahr 32 ist die Botschaft in Rom geworden, und bis zum Jahr 1830 hat sie der Führer als Botschafter in Rom gelassen. Sie haben also ein außerordentliches Vertrauen genossen. Aber Sie kennen ja Fabeln, wenn es dem Esel zu wohl wird, was er dann tut und was er dabei bricht. Aber nicht nur das Bein, sondern das Genick. Sie haben ja also gesagt, am Anfang hätten Sie den Nationalsozialismus auch gegründet.
In den Jahren 23?
Ja, das haben Sie schon erzählt. Ich sagte Ihnen schon, wollen wir allen, ob und wie weit, frühere positive Dinge uns interessieren, können wir erst feststellen, wenn wir wissen, ob Sie bei dem Verrat zugegen waren oder nicht. Wenn Sie hören, ein früher Generaloberst, der äußert diese Möglichkeit, muss das sofort melden.
Ich habe an die Realität niemals geglaubt.
Und dann haben wir komische Bekannte gehabt, mit denen sie redeten, ohne an die Realität zu glauben. Dann mussten sie den Beck sofort anzeigen, weil ja dann schwer versetzende Behauptungen aufstellen. Ein Defetismus, eine Wehrkraftversetzung sondergleich.
Ich bin missverstanden worden. Ich meine nicht, dass ich den Herrn nicht geglaubt hätte. Herrn habe ich schon geglaubt.
Ja.
Aber ich habe nicht geglaubt, dass so etwas geschehen könnte oder würde.
Aber das zu beurteilen, dagegen anzugehen, war ja nicht Ihre Sache, sondern Sache der Polizei. Infolgedessen mussten Sie es melden.
Ich habe damals nicht angenommen, dass Beck selber solche
Dinge hatte. Nein, das ist so etwas frei.
Da dachte er, glaube, dass derartiges...
Na also!
Ja, eine gewaltsame Aktion.
Oder auch
aus einem anderen. Aber auch unter Umständen, weil eine gewaltsame Aktion wäre.
Da war es ein Pflicht, das hat sich auch.
Ja.
Dass in solcher Lage nicht ein Chaos eintrat,
ja,
sondern Deutschland als ein...
Ja, sehr gut. Also, dass in solcher Lage kein Chaos eintrat. Nun, wenn so etwas geschehe, wäre doch unser Führer. Aber Sie meinen, wenn auch der Führer nicht da wäre bei einer solchen Aktion? Eben. Also wenn nach einer Aktion dieser Art der Führer nicht mehr da wäre, dann hieß es für Ihre Pflicht. Aber der Führer hat ja selbst entschieden, was dann zu geschehen hat. Waren Sie in Ihrer Sitzung mit drin? Ich glaube, Sie noch in der Diplomatenloge damals gesehen zu haben. Nicht der Fall? Aber Sie haben davon natürlich gehört. War ja selbst vom Führer entschieden. Was hatten Sie denn dann zu tun? Was hatte Beck? Was hatte Görler zu tun? Was hat die Defetisten
zu tun? Wir haben darüber so gesprochen, wie jeder Mensch, der sich mit Politik beschäftigt.
Ach, entschuldigen Sie, ich beschäftige mich auch mit Politik. Und ich muss also sagen, mir ist doch niemals aus dem Entfernten die Idee gekommen, über so was zu sprechen.
Die Politik, die man treiben sollte,
wenn bei einer Aktion der Führer nicht mehr da ist.
Ich behaupte das.
Dann wollen wir doch wieder mal bei der Sache bleiben. Die weichen ins Allgemeine aus.
Nein, ich wollte nicht aus.
Ja, deshalb wollen wir wieder zurückführen auf das Konkrete, was Sie schon gesagt hatten. Konkret hatten Sie nämlich gesagt, ja, also, der Beck hat ja gesagt, ich rechne auch damit, dass vielleicht eine Aktion käme. Vielleicht noch eine Aktion, bei der dann der Führer nicht mehr da wäre. Wie die Option sein würde, wer, mit welchen Mitteln, wann, ob, wusste ich gar nicht. Aber nach den Äußern von Beck muss man ja mit der Möglichkeit rechnen. Für diesen Fall. war Ihre Meinung, dass Sie aus Politik zur Verfügung stehen. Ja, da hätten wir nun zwei sehr schöne Besprechungen, diese beiden Besprechungen, die eine bei Popitz und die andere bei Georg von Martinburg. Sagen Sie mal, wann haben Sie nun eigentlich von Görtler oder von Beck gehört, dass militärische Kreise mit Gewalt vorgehen wollten? Ja.
Ich nehme an, im Frühjahr 43 gewesen sein.
Im Frühjahr 43.
Unbedingt beschwören. Jedenfalls aber nicht später.
Nicht später. Zwei, drei Monate später hören Sie aus demselben Kreise, dass eine bestimmte Gruppe davon ausgeht, darauf ausgeht, nach der Behauptung von Görner und Beck, einen gewaltsamen Führer anzusetzen. Wenn Sie nun diese beiden Tatsachen, die natürlich im Geiste zusammengebracht haben, sich sofort veranlasst, nun aber erst recht zu melden, sondern Sie weiter die in diesem Kreis blieben, müssen Sie begreifen, dass Sie mit Mörder sind.
Ja, schon gesagt.
Ja.
Ich habe nicht an eine Realität geglaubt, ich habe es lediglich für eine Pflicht gehalten, für solche Ereignisse, welche Art sie auch seien, Vorsorge zu treffen, damit Deutschland ein Verhandlungsfaktor ist.
Schön, Deutschland ist ein Verhandlungsfaktor nur, wie Sie genau wissen, wenn der Nationalsozialismus Deutschland führt. Noch etwas? Und die Beweggründe gibt es nur einen, der uns interessiert. Den wissen wir auch ohne alles andere. Das ist das Verräterische in ihrer Seele. Haben die dem den Eid geschworen? Jawohl. Damit alles erledigt. Deutsch sein ist es nur dadurch, dass man unserem Führer treu ist. Lebzeiten und über das Leben hinaus. Alles andere ist Verrat an Deutschland. Wenn einer glaubt, anders zu sein, dann ist er pervers auf jeden anderen. Sie gehören aber zur schwarzen Fraktion. Ja, das sieht man ihn an. Doch, ist klar, das kann ja nicht anders sein. Also Josef Wilmer sind Sie. Sie sind in Paderborn am 19.03.01 geboren. Sind verheiratet, drei Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren sind da. Ihr äußerer Werdegang, im Jahr 20 haben Sie Abitur gemacht. Dann haben Sie Jura studiert, 28 als Rechtsanwalt zugelassen. Seitdem sind Sie Rechtsanwalt gewesen bis zum 1943. Und ja, sagen Sie mal, wie ist denn das möglich? Bis 43 Rechtsanwalt, Jahrgang 1901, ja. Da sind Sie Soldat gewesen? Na, ist ja ulkig. Also, dann sind Sie natürlich UK gestellt, weil Sie als Rechtsanwalt nötig sind bei der chemischen Erzeugung, nachdem Sie dorthin Dienst verpflichtet sind. Ein Bild ist das! Ein skandalöses Bild! Jetzt sollten Sie, nein, natürlich sind Sie nicht freiwillig gegangen! KV sind Sie doch! Sind Sie KV? Ob Sie KV jetzt sind? Also, wann sind Sie jetzt mal KV gemustert? Wann sind Sie KV gemustert? Na also! Und zwischendurch haben Sie keine Sache gehabt, kurze Zeit! Ist ja ein Skandal, sondern gleich! Übrigens, KV sind ja auch noch KV in anderem Sinne. Sind Sie KVer?
Jawohl.
Na ja, sündig KV sind Sie. Da wissen wir ja schon, was los ist. Der Syndikus des KV, der in viel KV ist, wird ja auch nicht Soldat, freiwillig. Ja, natürlich sind Sie mit ins Zentrum gewesen, ist ja klar. Stimmt doch. Ja, Zentrum sind Sie gewesen. Wahlreden haben Sie geheim auf dem Eisfeld, hätten uns ja begegnen können. Aber ich hätte Ihnen gratuliert, wenn Sie es getan hätten. Dann, na, bei der NSDAP sind Sie natürlich nicht.
Nein.
Irgendeine Organisation? Ja, NS-Rechtsfahrer. Und da sind Sie gewesen, sind auch rausgeflogen, natürlich. Und Anwalt sind Sie auch nicht mehr, weil Sie mit Schimpf und Schande rausgesetzt worden sind. dass Sie mit der NSDAP nicht einverstanden sind. Darüber wollen wir uns ja nicht mehr unterhalten. Das ist ja nach dem, was uns Sie jetzt gesagt haben, vollkommen klar.
Ja. Nun sind dann mit Görtler im Laufe der Zeit eine ganze Menge Besprechungen gehabt, kamen ihm politisch näher und fanden sich. Dabei ist er doch gar nicht schwarz. Er gehört zur bekennenden Kirche. Aber ja. Sie meinen, die finden sich schon.
Der Unterschied der Konfessionen ist ja gegenüber dem gemeinsam verbindenden Christen unerheblich.
Ja. Ach, der ist da, wie ist er nicht erheblich? Sie waren früher in früheren Jahrhunderten anderer Meinung. Das gemeinsam verbindende Christentum anderer haben Sie auf dem Scheiterhaufen honoriert. Erinnern sich an die Inquisition. Aber zwischen Ihnen beiden hat sich also die politisch ausgerichtete bekennende Kirche und der politische Katholizismus gefunden. Da spielt das keine Rolle. Sie fanden sich jedenfalls politisch. Früher haben Sie gesagt, in der Wirtschaftspolitik, da sei der Görtler davon ausgegangen, man müsse einen ethisch fundierten, gesetzlich eingeschränkten und durch geregelten Wettbewerb zur Entfaltung der privaten Initiative zur Grundlage machen. Niemals hat es in der deutschen Wirtschaft mehr ethisch gebundene private Initiative gegeben, als in unserer nationalsozialistischen Wirtschaft. Noch nie hat die deutsche Wirtschaft solche Leistungen vollbracht, wie in diesem Kriege. Wer also dieser Ansicht ist, der musste Nationalsozialist sein und als solcher sich betätigen und durfte nicht Staatsfeind sein. Innenpolitisch war das A und O die Selbstverwaltung. Nun stammt er aus der kommunalen Selbstverwaltung, aber das haben die auch nicht gesehen, was ich vorhin sagte, dass wir die grandioseste Selbstverwaltung unseres ganzen Lebens haben, indem eine verschworene Gemeinschaft von 6 oder 7 Millionen Deutschen, unmittelbar in der NSDAP, sich Millionen in den angeschlossenen Verbänden ihre Lebensgrundlage selbst gestalten. Als nächstes wollen wir Görtler vernehmen. Vorhin gehört, dass er die ersten, ich möchte fast sagen, formaleren Besprechungen stattgefunden haben, etwa 42, 43, Anregung, ein Offizier, der von Stalingrad zurückkam, ist aber nur eine äußere Anregung, brauchen wir gar nicht im Einzelnen zu bringen, ich meine, die äußere Anlass gewesen, und dann auch Landung in Afrika. Wir nahmen an diesen Besprechungen, die schon mehr formalen Charakter hatten, heißt,
ja, Beck. Von der militärischen Seite?
Ja.
Damals von Niemann?
Ja.
Von der zivilen Seite? Popitz und ich.
Und?
Möglichst auf die Dinge von Hassel.
Eben, das haben Sie früher nämlich auch gesagt. Und Hassel, der vielleicht nicht immer. Ja. Und? Was war da das Ergebnis der Erwägungen?
Das Ergebnis der Erwägungen war, dass der Beck versuchen solle, durch seinen Einfluss auf seine Kameraden eine solche Vorstellung mehrerer Generalfeldmarschälle.
Der älteste Generalfeldmarschall sollte einen Vortrag mehrerer Generalfeldmarschälle herbeiführen. Und das wollte veranlassen Beck. War also schon weit über das hinaus, was Soldat ist. Gehen wir am besten zeitlich weiter. Selbst wenn man nun unter den vielen Fühlern, die sie ausgestreckt haben, einmal mal hierhin und einmal dorthin mitgehen muss. Anfang 43 haben die Fühler mit Paul Haber genommen. Ja. Sind? Frage. Ja, März. Schön. Das war nicht so genau notiert. März ist in Anfang, also März. Mit Paul Haber?
Ja. Frage an außenpolitische Einflussmöglichkeiten. Zweite Frage, wie ist das mit dem Zusammengehen der beiden Kirchen?
Ja, erst haben Sie außenpolitische Einflussmöglichkeiten.
Also außenpolitische Aussichten für außerordentlich günstig.
Ja, außerordentlich günstig?
Ich bin gar nicht der Ansicht, dass
Sie ja, weswegen für günstig?
Weil der Gegensatz zwischen England und Russland.
Ja, für
England
Sie bauten auf den Gegensatz zwischen England und Russland und waren der Meinung, den muss man ausnutzen, da muss man sie dazwischen schieben. Einen gegen den anderen ausspielen. Nicht sich frühzeitig festlegen, damit man immer noch Bewegungsfreiheit hat. dann wird der Wirt zur Hilfe von uns für jeden der beiden bei jedem Datum führen, dass er uns sozusagen was bietet.
Ja.
Und mit dem einen mag es der oder der sein, wenn wir dann stark genug sein, um eine absolute Macht darzustellen, mit dem anderen fertig zu werden. Lieber ist es mir, wenn dieser Akkord mit dem Westen gelingt. Wenn es aber nicht gelingt, ich mache es auch mit dem Osten. Naja, so ungefähr der Gedanke.
Beck sah dir das auch so leicht an?
Beck sah die Grundlagen dieser Meinung.
Ja, die Grundlagen, da war der mal gleiche Meinung.
Dass man sich über die Stellung Englands für diesen Fall unterrichtet.
Unterrichte. Ist irgendetwas geschehen, um sich zu unterrichten?
Von mir aus.
Von Ihnen ist etwas geschehen, um sich über die Stellung Englands zu unterrichten. Durch wen?
Durch einen mir befreundeten schwedischen Mann.
Das ist der Wallenberg. Das heißt, das sind ja zwei Wallenberg.
Ja.
Sie, denke ich, hätten zu dem anderen mehr die Beziehung gehabt. Jakob ist ja der nach England intendiert.
Nein, der Deutsche.
Also. Der hat immer einen Deutschfreund. Der hat einen Bruder, der heißt
Markus.
Und nun haben die Kühlung aufgenommen über den Jakob Wallenberg.
Unterrichtet, wie ich mir einen für Europa, für England und uns vernünftigen Frieden denke.
Ja, und haben ihn unterrichtet, haben ihm noch einen Tipp gegeben, dass es keinen Sinn hätte, dass es in seinem Herzen, in seinem Hirn vergräbt. Jawohl. Was haben die Ihnen da für einen Tipp gegeben?
Sie dürfen erstens keine Namen nennen, zweitens lediglich prüfen, anfragen, zwar dann schon bei kompetenter Stelle,
ja,
wie man in England einem solchen Frieden gegenübersteht.
Wie man so einer Sache in England gegenübersteht. Was ich Ihnen vorhin gesagt habe, über das Fühlung nehmen mit Faulhaber, habe ich Ihnen ja nur gesagt, sozusagen als Präliminarien zu dem, was jetzt. Stellen Sie sich vor, ein Deutscher macht einen privaten Schüler über einen ihm bekannten Schweden von Ruhm. Ja, noch auf Einfluss und so weiter. Beziehungen. Und wünscht, dass das an Churchill kommt. Am besten an Churchill natürlich. Was hat der Wallenberg getan?
Wallenberg ist nach London gefahren.
Er oder sein Bruder?
Er selbst.
Er ist nach London gefahren.
Hat dort auf dieser Basis mit Churchill gesprochen.
Ja.
Hat eine Antwort zurückgebracht.
Und hat eine Antwort zurückgebracht. Etwa welchen Inhalt?
So stellte man sich in England die künftige Regelung in Europa auch vor.
So stellte man sich auch vor. Und?
Man würde allerdings dieses nicht mit der gegenwärtigen Regierung machen.
Man würde das allerdings mit der Regierung machen. Das war ja nun die Leimrute, die ausgelegt war, damit der Vogel drauf flog. Sagen Sie mal, haben Sie das für bare Münze genommen?
Das englische Leben.
Ja, das kann man eben nicht bitten. Wenn Sie das für bare Münze nehmen, das kann man nicht mehr. Sie haben davon ja Ihren Mitarbeitern im Komplott erzählt.
Den militärischen Beck, Albrecht Stauffenberg.
Und Sie haben auch nicht militärisch erzählt, sonst können Sie ja im Tagebuch vom Kaiser nicht umstellen. Görl hat mir erzählt, dass englische Regierungskreise über Schweden gewisse Verbindungen zu deutschen Militär und führenden Zivilpersonen, die mutmaßlich im Widerspruch zum derzeitigen Regimestand gesucht habe. Ist das dasselbe? Nach Ihrer Darstellung ist nämlich diese Suche nicht von dort ausgegangen, sondern von Ihnen.
Ist das was anderes?
Das ist das andere. Ist das auch an Sie gekommen?
Nein, nicht an mich gekommen, sondern mir nur von Graf Stauffenberg berichtet.
Aha. An wen soll das gekommen sein?
An Graf Stauffenberg.
An Graf Stauffenberg. Also, wir haben jetzt eine dreifache Verbindung. Einmal die Verbindung von Ihnen über Wallenberg zu Churchill. Denn der Wallenberg hat Ihnen auch gesagt, die höchste Stelle in England wäre gewesen. Also Churchill. Zweitens, die Verbindung England, Churchill, auf irgendeinem Wege, den ich noch nicht weiß, Stauffenberg. Drittens, die Verbindung
dass der Schritt Körper Englisch war und Stauffenberg gesagt hat, das Einzige, was sie geliefert haben, war schlecht Handstücke. Sie haben sich gestellt als Regierung für den Fall, dass auf die Art, wie es das Militär, mit der Zeit und dieser kleinen Clique, macht, der Führer ausgeschaltet wird. Und wenn der andere Weg gekommen wäre?
Das ist eine sehr große Gewissensfrage. Benachrichtigt bin ich nicht von dem 20. August.
Nein, aber sind vom 20. Juli, sind aber vom 15. Juli benachrichtigt.
Ich habe da gesessen, ohne zu ahnen, dass es wie eines Theaters überhaupt keine Attentat erfolgen sollte.
Doch sie waren aber längst nicht klar, dass das Attentat dabei eine Rolle spielt.
Gehofft, dass
Ihre Vorschläge aber gewusst, die andere Vorschläge machten.
Anderen ursprünglich andere Vorschläge gemacht hatten.
Beck hat Ihnen das einmal sehr deutlich gesagt.
Ende 43, Anfang 44.
Ja, also was hat Ihr Beck da dazu gesagt?
Robert hat mir gesagt, es gebe nach seiner Meinung gebe es keinen anderen Weg.
Nach seiner Meinung gebe es keinen anderen Weg als jenes Attentat.
Ich muss im Juni gewesen sein. Ich bin bei Stauffenberg gewesen, um nach der neuesten Nachricht über die militärische Lage mich zu erkundigen, weil ich Beck nicht erreichen konnte. Da hielt sie von ihm und erhielt eben eine sehr böse Nachricht über die Lage im Westen.
Ja, und?
Daraufhin sagte ich, na dann wird es ja eigentlich überhaupt zu spät.
Spät sein.
Verlassen Sie sich darauf gebe ich Ihnen mein Wort, wir werden rechtzeitig handeln.
Wir sind jetzt am Schluss angelangt. Und es ist nunmehr unsere Aufgabe, uns über das Material, das uns hier vorgelegt worden ist und das wir gestern und heute geprüft haben, ein Urteil zu bilden und dann zu einer Entscheidung über die Angeklagten zu kommen. Wir werden also jetzt zur Beratung gehen. Von Yüksel-Güllenband. Sie sind, wie Sie uns sagten, in Günz in Ungarn geboren und zwar am 14. Februar 1877. Sie sind verheiratet und aus der Ehe sind drei Kinder da. Sie leben in geordneten Verhältnissen. Ihr Einkommen soll etwa 2.500 Mark monatlich ausmachen. Ihr Beruf im Leben war Offizier in der deutschen oder in der österreichischen Armee. In der österreichischen, damals österreichischen Armee. Und Sie sind zuletzt Oberst gewesen. Ja. Sie haben aber auch öffentliche Ämter gehabt. So waren Sie von Jahren 37 bis 41 beim Kreiskommissar Referent. 41 sind Sie wieder Soldat geworden. Und bis wann?
Bis 29. Februar dieses Jahr.
Ja, da haben Sie verschiedene Stellungen gehabt. Teils Etappen, teils Stabsstellungen. Herr Stauffenberg, er ist Ihr Neffe. Wie ist das? Ist seine Mutter Ihre Schwester? Seine Mutter ist Ihre Schwester. Er ist Ihr Neffe. Und unter Ihren Neffen haben Sie gesagt, ist derjenige, zu dem Sie so die engsten Beziehungen haben. Er ist Ihr Patenkind auch. Ja. Sie haben nun sich um ihn auch besonders gekümmert. Er ist ja schwer geschädigt. Eine Hand ist weg, von anderen ungefähr die Hälfte der Finger und ein Auge ist weg. Er hat also Pflege nötig, um die Pflege zu schaffen. Eine Weile des Lebens ist natürlich schwierig jetzt. Sie haben aber sich um ihn so betreut. Richtig. Und bei der Gelegenheit hat er, wenn ich Ihren eigenen Aussagen vor der Polizei folge, von denen ich annehme, dass sie richtig waren, da hat er Ihnen etwa um die Jahreswende 43-44 von Umsturzplänen erzählt. Muss noch Ende 43. Ja, eben, es muss Ende 43 gewesen sein. Um also, um noch ein Verhandeln zu ermöglichen, müsse die Regierung verschwinden, weil sie nicht verhandlungsfähig für die Feinde sei und müsse eine andere Regierung hingesetzt werden. Zu diesem, die dann mit den westlichen Feinden jedenfalls versuche, zu einem Frieden zu kommen. Ja, das ist schon klare Sache. So haben wir es ja auch von allen anderen gehört. Nun, Sie sind Ihr Leben lang Soldat gewesen. Ein Soldat muss wissen, dass es für ihn nur eins gibt. Seinem obersten Befehlshaber zu folgen, den Weg, den er geht, zu gehen. Das haben deutsche Treuwaren der ganzen tausend Jahre langen Geschichte, die wir, die Entwicklung unseres Volkes zurückverfolgen können, ganz unabhängig ob Preußen, Österreich, Westen, Osten, immer getan. Sie aber haben also das Erzählte des nicht gemessen.
Nicht Gewissenspflicht vor dem deutschen Volk in uns gefühlt.
Sie haben Gewissenspflicht vor dem deutschen Volk so dadurch zu halten, dass sie ihren Eid, den sie dem deutschen Volke in die Hand unseres Führers und auf die Person unseres Führers geleistet haben, dass sie den halten durch dick und dünn. Sehen Sie einmal, wenn jeder von den 90 Millionen Deutschen sagen würde, jeder Einzelne, ich fühle meine Pflicht so oder so, dann würde es ein Auseinanderlaufen des Volkes sein. Das würde heißen, die Anarchie zum obersten Gesetz macht. Und das ist ein Widersinn, das muss Ihnen doch klar sein. Jetzt müssen Sie verstehen, dass wir Sie damit überhaupt nicht hören können. Jedenfalls haben Sie zunächst einmal das, was Sie nun wussten, nicht gemeldet. Nun, ein Umsturz. Was dachte denn nach dem, was er Ihnen sagte, Ihr Neffe, dabei, was mit dem Führer geschehen soll? Ist ja ein Umsturz nicht zu machen, irgendwie an die Person des Führers denken.
Nun, was ist ohne Beseitigung des Führers nicht möglich?
Was verstehen Sie unter Beseitigung? Ein schillerndes, vielseitiges Wort. Mord. Dass also Umsturz mit Mord des Führers stattfinden soll. Mit Ermordung des Führers. Weil sonst der Umsturz nicht möglich sei. Nun hat er Ihnen auch ein Amt angeboten dabei.
Ja.
Ja, was für ein Amt?
Bündnisoffizier durch den OKH und Generalkommando Kahr.
Ja, das heißt OKH. In Wirklichkeit heißt es zwischen der Verschwörergruppe im OKH, die im Hoffte das OKH für sich zu kriegen, und dem Wehrkreisbefehlshaber in Park. Haben Sie dieses Amt angenommen?
Woll.
Ja. Michael Graf Matuschka. Sie haben uns auch schon gesagt, dass Sie in Schweidnitz geboren sind, und zwar am 29. September 1898. 88, habe ich gesagt. Sie haben auch das Gymnasium absolviert und haben nachher Rechtswissenschaft studiert. In Lausanne und dann auf deutschen Universitäten. Lausanne nehme ich an, war so mehr um Französische war, so wie das so. Dann haben Sie als Soldat gedient, damals einjährig, haben auch am Weltkrieg teilgenommen,
ja,
in die russische Gefangenschaft
geraten,
sind von dort geflohen. Von wo sind Sie denn geflohen?
Von Kassner, ja.
Da sind Sie also aus Gefangenschaft zurückgekommen, im Jahr 18 sind wieder an die Front gegangen.
Ja.
Und dann nach dem Kriege sind Sie noch bei der Befreiung Schlesiens mitbeteiligt gewesen?
Nein, ich bin unmittelbar nach München, mit Münster in der Tarn zurückgegangen.
Ja. Haben Assessor gemacht. Und dann sind Sie Verwaltungsjurist. Ja, nun, das sind Einzelheiten, die uns im Einzelnen nicht mehr interessieren. Sie haben dann, also Assessor, Landratsvertreter, schließlich sind Landrat gewesen.
Ja, ich wollte es besser sagen, weil ich dann dort den Abstimmungskampf mitgemacht habe.
Da haben Sie Abstimmungskampf mitgemacht. Sie haben nämlich auch den schlesischen Adler, erste und zweite Klasse. Aus dem Kriege haben Sie das EK1 und EK2 von Kämpferkreuz und verwundeten Abzeichen. Sie sind dann Landrat gewesen, sind ja bekannt gewesen als Zentrumsabgeordneter von Oberschlesien. Der Graf Schulenburg sei zu Ihnen gekommen in Ihre Wohnung, ohne sein Gespräch begonnen, das im Ganzen vielleicht 20 Minuten gedauert haben mag, wobei Sie nicht gerade auf die Uhr gesehen haben. Und da habe ich ja ausgeführt, die Front stehe nicht gut, und deshalb seien in der zweiten Hälfte Februar Änderungen zu erwarten. Das ganze Gespräch habe etwa um die Wende 43, 44 stattgefunden. Jetzt stimmt's.
Jawohl.
und dass an dieser Umbildung der Regierung an zentraler Stelle zwei Generäle sich beteiligen.
Zwei Generäle nehmen dabei an zentraler Stelle teil. Ja, nun werde.
Das hat er mir nicht gesagt.
Na, das hat er Ihnen nicht gesagt. Das ist eine komische Art. Wegen der schlechten Lage an der Front im Februar Veränderungen vorzunehmen, bei denen zwei Generäle zentral beteiligt sind. Na, da muss Ihnen doch die Idee putzig sofort gekommen.
Das kann ich nicht sagen.
Na, denn Sie können aber auch nicht Nein sagen.
Ich kann Folgendes sagen. Es sind verschiedentlich Generäle, auch in der Verwaltung tätig gewesen.
Ja, richtig, ja, richtig. Schon mal vorgekommen, ja.
Wirtschaftsministerium ressortiert und gerade da sind Generäle immer eingesetzt.
Ja. An zentraler Stelle zwei Generäle, damit hat er was ganz anderes sein. Hat er gesagt, die Spitze seien zwei Generäle. So haben sie nämlich früher auch dargelegt. Namen nannte er nicht. Und Sie wollen sagen, in diesem Augenblick hätten Sie geglaubt, der ausgerechnet, der Schulenburg ist vom Führer zu Ihnen geschickt, um Ihnen dieses Amt anzubieten. Tja, wer denn? Wer sollte Ihnen denn das Amt anbieten? Schön, der Reichsmarschall, für heute. Auch nicht, ja, wer denn? Was hat denn Schulenburg sonst damit zu tun? An Putsch haben Sie nicht geglaubt, also müssen Sie an was Legales geglaubt haben. Legal heißt immer nur der Führer, also müssen Sie gedacht haben, dass Schulenburg irgendwie vom Führer den Auftrag hätte. Und dann in so mysteriöser Weise Ihnen Angebot machen.
Ich habe es so genommen, dass ich mir gesagt habe, der Schulenburg ist hier vielleicht bei irgendeiner Vorbereitung beteiligt.
Ja, bei was für einer Vorbereitung? Bei einer Putschvorbereitung. Zumal Sie doch von der Polizei aus gesagt haben, als der Februar kam, wurde es Ihnen ganz leicht ums Herz, das nicht war. Also, wem es nie schwer ums Herz wird, wegen so einer Sache, dem kann ich auch nicht mehr leicht ins Herz führen. Also müssen Sie doch das Gefühl gehabt haben, die Sache ist hier nicht ganz atemrein.
Gefühl, wenn jemand derartige Dinge im Sinne hat, dass da irgendetwas passieren kann, das hat man nun einmal.
Absehen, das Gefühl, das hat man nun einmal. Das konnten wir auch gleich hören von Ihnen, das meinte ich ja nun. Das Gefühl, das hatten Sie nun mal, dass die Sache nicht in Ordnung gehen kann.
Wenn nicht in Ordnung gehen kann, nicht nur...
Vielleicht nicht in Ordnung.
Was macht der Schulenburg hier machen? Ich war, dieses Gefühl hat man, das ist nicht abgestimmt.
Zumal er ja nicht nur mit Ihnen konspirierte, sondern auch mit dem Lukaschek. Heinrich Graf zu Jonas. Sie sind, wie Sie uns gesagt haben, am 15. Oktober 1882 in Waldburg. Sie sind von Beruf Soldat gewesen, letzt Generalmajor.
Jawohl.
Sie sind dann, wann sind Sie ausgeschieden?
Ich bin bis zum Weltkrieg aktiv gewesen.
Ja.
Bin dann Landwirt geworden.
Ja.
Ich bin noch im Baltikum gewesen.
Ja.
Bin noch Staatschef bei der Baltischen Landwehr.
Ja.
Haben noch die Befreiung Kurlands mitgemacht.
Ja.
Die Befreiung von tausenden deutscher Gefangener aus den
Wolfsburg. Ja.
Habe dann den Heimatschutz in Ostpreußen aufgezogen, habe den Grenzschutz gegen die Polen organisiert. Und bin 18 Jahre lang Abschnittsführer in diesem Grenzschutz in Ostpreußen gewesen, der nach ursprünglich eine zivile Einrichtung war und dann nachher von der Reichswehr, nachher auch von der Wehrmacht übernommen wurde.
Ja.
Danach bin ich in diesem Krieg in meiner Mobilmachungsbestimmung Chef in Königsberg gewesen, in einem Wehrkreis 1. Und bin dann 4 Jahre lang in Chefstellung im Heer gewesen. Der Zeitpunkt, zu dem ich mit Joch verhandelt habe, lag ja in einer Zeit, wo wir tief in Russland drin standen, wo von Paktieren und von überhaupt von Nichtbiegen nicht die Rede war.
Ja.
Die Wünsche des von Beck gingen, so viel ich damals gewusst habe, in keiner Weise dahin, in irgendeiner Form zu paktieren. Ich habe das zum ersten Mal in der Anklageschrift gelesen. Sondern er hatte nur die Forderung, der Zusammenfassung, ich glaube, das war der wesentlichste Punkt, Zusammenfassung der Ostfront unter einem Es wurde gesagt, ich habe damals nichts Schriftliches bekommen, Herr Präsident, ich weiß es nach meiner Erinnerung. Es wurde damals von Grafen Joch gesagt, Beck habe Forderungen, die in militärischer Richtung gingen,
ja,
und die sich bezogen auf eine Änderung der militärischen Führung.
An wen sollen denn diese Forderungen gerichtet sein?
Diese Forderungen sollten an den Führer gerichtet werden.
Also an den Beck sei ein Mann, der bestimmte Forderungen stelle der militärischen Führung an den Führer.
Jawohl.
Ja, was für ein Amt hatte denn Beck?
Beck war mir nur bekannt als der ehemalige Generalstabschef.
Als der ehemalige Generalstabschef. Aber Sie wussten, dass er ja kein Amt mehr hatte.
Herr Präsident, ich bin mir ganz klar gewesen, um es gleich zu sagen,
ja,
dass es sich hier bei um eine illegale
Sache... Eben, also wollen wir gar nicht in die 111 sein. Nehmen Sie wieder Platz. Hermann Werle. Dezember 43. Da kam er in die Wohnung und da stellte er eine Frage. Vielleicht schildern Sie das mal. Wenn Sie es ein bisschen lauter schildern können.
Ich kam herein in das Zimmer und da sagte er mir, ich möchte beichten. Warum wollen Sie beichten? Ja, ich habe ein Gewissensbedenken. Welcher Art? Ist es eine Sünde, wenn ich weiß, dass gegen den führenden Mann eines Staates, der alle Macht in Händen hat, und der diese Macht allein ausübt, der das Volk ins Elend führt, irgendetwas geplant. Daraufhin habe ich Leon Roth gesagt, Herr Baron, sagen Sie mir, was steckt da Positives dahinter? Oder ich habe gesagt, da steckt etwas Positives.
Da steckt doch etwas Positives dahinter. Im Sinne ist es ungefähr dasselbe.
Ja, jetzt kommt nämlich die Antwort an.
Ja, natürlich, die kommt ja jetzt.
Nein, das tut auch nichts zur Sache, zur Beantwortung dieser Frage. Nun muss ich sagen, ich habe in dem Moment zurückgeschreckt.
Bin ich
zurückgeschreckt?
In dem Moment sind Sie zurückgeschreckt.
Ja. Ich habe mir überlegt, wer kann das sein? Ich habe mir gesagt, es könnte sein, der Duce, der ja damals in Deutschland war. Also ich musste doch einen jemanden nehmen, der erreichbar war.
Ja.
In Deutschland,
ja, klar,
erreichbar war. Dann kam mir durch den Kopf geschossen, das könnte der Führer sein.
Ja.
Aber dazu passten nun zwei Bedenken nicht. Erstens, der das Volk ins Elend führt, war für mich eine neue Lesart. Zweitens, ein Offizier mit dieser Frage, der den Führer doch schließlich alles verdankt, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube,
kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Ich habe abgebrochen mit diesem Gedanken und dann sagte mir Leon Roth noch, es handelt sich bei mir um eine rein theoretische Information. Ja. Dass ich ihm, wenn ich diese Punkte, die Sie da behandeln, zusammennehme, dann scheint mir das gemessen an der Antike ein Tyrann zu sein. Schauen wir also im Lexikon die Sache nach. Ich habe im 10. Band von diesem Buchberger Lexikon geholt und habe ziemlich ausführlich.
Buchberger ist Bischof in Regensburg.
Ja, das
hat das Buch herausgegeben, ja.
Habe diesen ziemlich langen Artikel in den wichtigsten Passagen in Leon Roth vorgelesen. Und habe dazu meine Bemerkung auch gemacht, denn die Unterredung dauerte ja ungefähr eine Stunde. Und zwar habe ich Leon Roth erstens gesagt, verboten ist das aktive Attentat.
Ja, aktives Attentat wäre verboten.
Sei
als Sünde.
Zweitens ist verboten, alles, was dazu führt. Also sagen wir bereits von irgendwelchen Hilfsmitteln.
Ja.
Ich habe Leon Roth auch gesagt, sehen Sie, auch gedanklich sich mit so etwas abgeben, ist nicht erlaubt.
Ja.
Und wies hin auf ein Beispiel aus der Geschichte, nämlich auf diesen einen Attentäter gegen Bismarck. Und habe ihm gesagt, dieser Mann konnte, solange er den Attentatsplan hatte, nicht gültig die Sakramente empfangen. Hat er es nicht gesagt, hat er unwürdig gebeichtet. Hat er es gesagt, konnte er nicht absolviert werden, bis er diesen Plan aufgab. Dann bin ich übergegangen und habe Leon Roth dasselbe gesagt bezüglich revolutionärer, staatsumwälzender Umbringende. Weil ich wollte sowohl die Türen nach der einen Seite, nämlich gegenüber dem Einzelnen, wie gegenüber dem Staat zubauen. Da habe ich ihm das Gleiche gesagt und von allen Seiten die Sachen ihm zugebaut. Ich habe gesagt, es ist verboten, kirchlich verboten und damit also Sünde, sich an irgendwelche revolutionäre Angelegenheit zu beteiligen. Auch Vereinen, Grüppchen, weiter anzugehören, die auf so etwas hinzielen. Ich habe nie daran gedacht, auch nie, als ich am 21. Juli morgens von diesem gemeinen Attentat hörte, nie an den Namen Leon Roth gedacht. Als ich am 11. August nach Hause kam, sagte mir abends, wurde mir im Pfarrhaus gesagt, wissen Sie, wer noch verhaftet ist in dieser Angelegenheit? Der Baron Leon Roth. Da ist er so, hat sich dieser Teufel auf irgendwelche politischen Dinge eingelassen.
Ja. Nur haben Sie nach Ihrer jetzigen Darstellung auf Frage, der hier Ihnen gestellt hat, gar nicht ganz.
Das kommt jetzt, das war das Richtige, Entschuldigung. Das darf ich das nicht. Und zwar war das, das kann ich genau sagen, das war, nachdem ich ihn von dem Attentat habe ich, da hat er gesagt, wissen Sie, mich interessiert jetzt die Antwort auf diese Frage.
Ja.
Die Seiten waren alle zugelegt, nicht wahr? Da habe ich ihm gesagt, ja, Herr Major, das Wissen an sich ist keine Sünde.
Ja.
Die Konsequenzen bleiben.
Ja,
sagte er. Denn das habe ich absichtlich. Ich sage, Herr Präsident, ob es bei Ihnen als Jurist so ist, weiß ich nicht.
Ich bin hier gar nicht als Jurist.
Bei mir ist es so oft so gewesen, dass Leute zum Beispiel kommen und sagen, zum Beispiel, nehmen einen Fall. Sagen Sie mal, ich weiß, dass der und der das und das tut.
Ja.
So vor kurzem, darf ich den Fall sagen, mit einem Gasrohr. Kommt jemand zu mir zur Beichte, eine Hausangestellte, und sagt, was muss ich da, was ist das Sünde? Ich weiß, dass mein Herr, bei dem ich angestellt bin, an die Gasleitung von oben drüber einen Dienst gemacht hat.
Und dann gab es
ist das Sünde? Habe ich gesagt, das wissen nicht, aber Sie müssen hingehen, müssen das anzeigen.
Ja.
Die Unterredung mit Leon Roth, das Wort Unterlassungssünde wenigstens einmal, das weiß ich bestimmt.
Aha.
Leon Roth war von mir über den Fall theologisch vollkommen informiert.
Naja. Roth hat endlich, als er zum Tode verurteilt worden war, ein Gnadengesuch eingereicht, das ich zum Gegenstand der Hauptverhandlung mache. Im Einverständnis. Und zwar an den Herrn Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Berlin. Gnadengesuch, 21.08.44. Ich bitte bei Urteilsfällung bzw. bei der Art der Durchführung des Urteils zu berücksichtigen, dass ich heute nicht vor dem Volksgerichtshof gestanden bzw. mich nicht an den Vorbereitungen des 20. Juli beteiligt hätte, sondern nach Einweihung in den Plan durch Stauffenberg Anzeige erstattet hätte, wenn ich durch meinen Beichtvater anders beraten worden wäre, gelegentlich meine Aussprache mit ihm unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses, das ist also rechtlicher Irrtum, es war nicht unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses, 2 oder 3 Tage nach der Einweihung von mir durch Stauffenberg. Wahrscheinlich hätte schon ein anderer Beichtvater genügt. Mein Unglück ist eben, dass ich an diesen geraten bin. Heute weiß ich, dass ich meine Gewissensbitte in guter Richtung auch durch Klärung bei den weltlichen Behörden bereinigen muss. Ich bitte in irgendeiner Form um Gnade, Ludwig Freiherr von Leonhorn. Tja, gegen die steht eines der letzten Worte Leonhorn. Nämlich sein Gnade. Weiß, gegen sie steht der Rat, den sie sich selbst gegeben haben, nicht beichten, obgleich sie wussten, ein anderer offenbar in seiner Seele das Wissen um einen Attentat seiner Führer. Dass es sich nämlich um den Führer handelte, haben sie sowohl solche als Zeuge gesagt, wie von der Polizei, auch heute, wenn auch heute Führer neben einem anderen. Und dass das sehr ernst war, nicht reine Theorie, haben sie sowohl neulich zu uns, als vor der Polizei, als auch zu Anfang heute hier, das sagen sie auch jetzt, sodass sein Wort, rein theoretisch übrigens, wir sagen, anders, wir müssen Informationen wechseln. Ja, so dass das bei Ihnen ja Sorge, es könnte ernst sein, zu sein. Er glaubte, wenn er auf diese Frage von seinem Beichtvater eine Antwort bekam, dann selbst sagen können, was zu haben, nämlich entweder es zu melden oder es nicht. Das ist der Grund, warum er nicht mehr gesagt hat. Mindestens nicht sehr nah, das Handnehmen, so nah, dass das geht. Sie haben auch einen. Dann nehmen Sie Platz.
Das Gericht betritt zur Urteilsverkündung den Saal.
Im Namen des deutschen Volkes, Nikolaus Graf von Uexküll, wurde von dem schon gerichteten Verräter Klaus Graf von Stauffenberg eingeweiht, dass ein Verschwörerkreis unseren Führer ermorden und uns dann unseren Feinden ausliefern wollte. Er stellte sich diesem Verräterkreis als Verbindungsmann zum Wehrkreisbefehlshaber in Prag zur Verfügung. Heinrich Graf zu Dona wurde von dem schon gerichteten Verräter Graf Jorg von Wartenburg eingeweiht, dass ein Verschwörerkreis mit Gewalt gegen unseren Führer putschen wolle. Er stellte sich diesem Verräterkreis als Oberpräsident Ostpreußens zur Verfügung. Michael Graf Matuschka wurde von dem schon gerichteten Verräter Graf von der Schulenburg in Putschpläne gegen unseren Führer und gegen unsere nationalsozialistische Lebensart eingeweiht und nahm entgegen, dass er dabei Regierungspräsident beim Oberpräsident in Breslau werden sollte.
Gegen die Angeklagten Friedrich Graf zu Lünar, Eduard Rüttelmeier, Joachim Meixner, Fritz von der Lanken und Otto Erfurt. Angeklagte Lünar wird vernommen. Der Angeklagte Rüttelmeier.
Wir sind jetzt soweit gediehen, dass es unsere Aufgabe ist, der Beratung und über das Urteil klar zu werden. Ehe wir das tun, fragen wir noch jeden von Ihnen, ob Sie selbst noch etwas Neues, was Sie noch nicht gesagt haben, was zur Sache gehört und Ihre eigene Verteidigung nützlich sein kann, uns zu sagen haben. Eduard Rüttelmeier.
Der Herr Oberreichsanwalt hat gegen mich den Vorwurf erhoben, erstens, dass er als ein Kriegsverdiener zu sein und zweitens, ehrlos gehandelt zu haben. Zu beiden Punkten habe ich bisher nicht eingehend Stellung genommen und bitte daher, dazu mich noch einmal äußern zu dürfen. Die Frage ist,
hierher zu führen. Im Krieg. Was waren Sie bis zuletzt?
Ich war bis zuletzt Angestellter bei der Nordsee.
Was verdienten Sie da?
Verdienen dort 1800 Mark.
Hatten Sie eine die Fischerei betreffende Vorbildung?
Ich habe nicht eine der Fischerei betreffende Vorbildung.
Sondern welche?
Ich habe eine allgemeine diplomatische
Vorbildung. Eben. Eine allgemeine diplomatische Vorbildung. Was hat die allgemeine diplomatische Vorbildung in der Nordsee Fischerei zu tun? Teheran, Colombo und den anderen Orten, wo Sie im diplomatischen Dienst als Anfänger standen. Was hat Teheran mit der Nordseefischerei zu tun? Das war eine weitere Frage. Was bekamen Sie dafür?
1800 Mark.
Und aus welcher Stellung sind Sie dorthin gekommen?
Ich bin dort hingekommen von
dem OKH. Nein, Sie sind dort hingekommen von dem Landesschützenbataillon eben. Sie sind Landesschütze gewesen beim Landesschützenbataillon und sind von dort dahin gekommen. Wie lange waren Sie bei diesem Landesschützenbataillon tätig? Wenige Tage. Nach diesen wenigen Tagen sind Sie von dem Landesschützenbataillon überhaupt als Soldat entlassen worden?
Nein.
Nein. Sie sind beurlaubt worden, nachdem Sie wenige Tage Landesschützen waren, um eine andere Stellung einzunehmen. Diese andere Stellung hat Ihnen 1800 Mark monatlich gebracht. Haben die Landesschützen des Landesschützenbataillons 1800 Mark monatlich? Haben die 1800 Mark monatlich? Also, gerne. Wie sind die Landesschütze geworden? Was waren Sie vorher? Kriegsverwaltungsrat. Warum sind Sie nicht im Kriegsverwaltungsrat geblieben?
Wegen
Ihrer politischen Vergangenheit. Also kann uns nicht jeder auch klar machen, warum Sie dann zum Landesschützenbataillon kamen. Wilhelm Friedrich Graf zu Lünau, haben Sie uns noch etwas zu sagen?
Sie können nicht sagen, dass ich diese letzten klaren nationalsozialistischen Griffe sehr tun, der erst mir jetzt wesentlich vermittelt worden ist, dass es in dieser Klarheit, die ist also jetzt hier mehrfach zum Ausdruck gekommen, jedenfalls leider gar nicht, dahin nicht so vollkommen gesehen habe. Das bitte ich also irgendwie meiner Vergangenheit zu wissen, weil ich habe eben nicht das Glück gehabt, rechtzeitig die entsprechende Aufklärung entsprechende Impfung oder so zu haben.
Ja, also muss ich Ihnen aber sagen, das geht ja nun auch nicht so, dass nun jeder da besonders aufgeklärt wird. Sie sind geboren im Jahre 1899. Sie sind also jetzt 45 Jahre alt. Sie haben also mit Bewusstsein mitgemacht. Noch die allerletzten Jahre vor dem Weltkrieg, vielleicht so noch vom Kriege mal als Erinnerungsanhaltspunkt annehmen, vielleicht vom italienisch-türkischen Krieg ab, dann im Balkankriege, die beiden und dann, was aus dieser Zeit, Bosnien-Affäre vielleicht noch mal bei dem Außenpolitischen bleiben und nachher den Weltkrieg. Und das ist ein Erlebnis gewesen, das Weltkriegserlebnis, das erste Erlebnis des jungen Erwachsenen gewesen. Da waren sie auch Soldat, waren junger Jahr 17 geworden. Dann haben sie das Erlebnis gehabt des Niederbruches Weimarer Zwischenstaates und zwar 15 Jahre lang. Dann haben Sie 10 Jahre lang das Erlebnis Wiederaufstieges unseres Volkes gehabt und haben sicher gewusst, dass das Schicksal jeder echten Revolution ist, ihre Kraft auch nach außen bewähren zu müssen gegen den Ansturm der äußeren Feinde.
Joachim Meissner haben Sie uns doch erwähnt. Ja, ja.
Meiner defizitischen Einstellung, die aus der damit der Zusammenhang, die gleiche Gesinnung mit den späteren Verrätern vom Herrn Oberreichsanwalt festgestellt wurde.
Befindet sich in einem Ihrer Briefe der Satz, den ich gestern verlesen habe?
Jawohl, der ist nicht drin, der Oberreichsanwalt.
Ja, der befindet sich.
Dieser Oberreichsanwalt, dieser Satz mit der Wandlung des deutschen Soldaten, der ist
nein, nicht der Wandlung des deutschen Soldaten, sondern der Satz von den SS-Knaben und Drückewerbern. Obgleich die welche SS-Division neben sich liegen hat,
die SS-Division reicht.
Eben, der steht jetzt da drin. Der andere Teil interessiert uns nicht, weil ihre religiöse Einstellung etwas ist, was uns nicht angeht, worüber wir auch nichts sagen. Aber die Behauptung von den SS-Knaben, den Drückebergern, die befindet sich auch da.
Im Namen des deutschen Volkes, Joachim Meissner wusste von Klaus Graf Stauffenberg, dass er einen Mordanschlag auf unseren Führer plante. Er hatte ihm sogar die Mörderrolle angeboten. Zwar lehnte Meissner sein Mitwirken ab, aber er unternahm nichts gegen den Verratsplan und ließ ihn dadurch weiterreißen. Eduard Rüttelmeier, ein Drückeberger ganz besonderen Ausmaßes, arbeitete mit dem schon gerichteten Verrätern Graf Schwerin und Graf von der Schulenburg an der Vorbereitung des Verrats vom 20. Juli mit. Selbst entwarf er den Aufruf, der unsere Kriegsschuld anerkennen und unseren Feinden unterwerfen sollte. Wilhelm Friedrich Graf zu Lünar sprach mit anderen, darunter mit dem schon gerichteten Verräter Jäger, den Plan eines Mordanschlags auf unseren Führer und den seiner Verhaftung, um ihn zu Maßnahmen zu zwingen, die uns unseren Feinden wehrlos ausgeliefert hätten. Sie sind dadurch Verräter geworden an allem, was wir sind und wofür wir kämpfen. Am Opfer unserer Krieger, an Volk, Führer und Reich. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Sie sind also Hans-Jürgen Graf Blumenthal, der nun steht in den 18. Jahren 36 als aktiver Offizier übernommen. Den da müssen wir vorher Soldat gewesen sein.
Aber Reserveübungen gemacht.
Aha, Reserve. In der Zeit zweimal zwischenstartet.
Jawohl, da habe ich angefangen und dann
ja,
nachher.
Eben, und dann, ja, und dann weiter, dann nachher und haben dann als Übung gemacht. So sind Sie jetzt 36 aktiv geworden.
Jawohl.
Ja. In diesem Krieg haben Sie davon Frankreich-Feldzug, Ostfeldzug, dort sind Sie verwundet worden, und zwar, glaube ich, erheblich verwundet worden. Gelähmten rechten Arm. Was für Ehrzeichen haben Sie?
Ich habe beide eiserne Kreuze,
ja.
Beide Kriegskreuze, ja. Das Verwundetenabzeichen mit ja. Silber und das Sturmabzeichen.
Beide EK, beide KVK und Sturmabzeichen. Also natürlich Verwundetenabzeichen, klar. Was war denn Ihre letzte militärische Stellung, Rang und Aufgabe? Ja?
In der Amtsgruppe Ersatzwesen und allgemeine Truppenangelegenheiten.
Da waren Sie Leiter der Chefgruppe?
Leiter der Chefgruppe.
Ja. Ihr Vorgesetzter war der General Weidemann.
Jawohl.
Nun, Sie sagen also, wir bereiten jetzt einen Putsch vor. Wir denken schon an alles. Aber die ganze Geschichte kommt nur, wenn der Führer eines natürlichen Todes gestorben ist. Dass solche Putschisten und jetzt was vom Führer auf jeden anderen übertragen und jeden anderen Staat, durch hat es nicht gegeben.
Und ich war auch nicht darüber klar, dass hier ein Frieden an Papieren vorgegeben
ja, aber erlauben Sie,
Das hatte ihn ja der Gehre doch alles weit auseinandergesetzt. Da müsste sich jeder drüber klar sein.
Aber ich habe im Übrigen immer so angesehen, dass diese Maßnahmen gedacht waren als Maßnahmen für die Weiterführung des Krieges. Das heißt,
ja, ja, die Weiterführung des Krieges. Aber die große Frage, wie kommt es, dass sie das mit sich herumtragen konnten? So lange Zeit, selbst wenn ich in dem Beginn, wenn der eine das zweite noch nicht rechne, weil es da noch nicht so aus dem Sack war, immer so lange Zeit herumtragen konnten, ohne von diesen entsetzlichen Dingen melden. Was sagen Sie dazu?
Das war ein Fehler, den ich begangen habe, in der Vorstellung, dass dieser Weg, der da beschritten werden sollte, sicher nicht richtig sei. Ich habe mich davon leiten lassen, und das war ein Fehler, den ich auch bereut habe, dass ich wusste, dass der Amtschef diese Dinge billigte, und es war mir infolgedessen, hatte ich eine innere Hemmung, hier etwas zu melden.
Roland von Hesselin.
Sie waren zuletzt Major, 34 Fahnenjunge geworden, seitdem Offizier in diesem Kriegsfeldzug abplant und ließ ihn dadurch weiterreißen. Eduard Rüttelmeier, ein Drückeberger ganz besonderen Ausmaßes, arbeitete mit dem schon gerichteten Verrätern Graf Schwerin und Graf von der Schulenburg an der Vorbereitung des Verrats vom 20. Juli mit. Selbst entwarf er den Aufruf, der unsere Kriegsschuld anerkennen und unseren Feinden unterwerfen sollte. Wilhelm Friedrich Graf zu Lünar besprach mit anderen, darunter mit dem schon gerichteten Verräter Jäger, den Plan eines Mordanschlags auf unseren Führer und den seiner Verhaftung, um ihn zu Maßnahmen zu zwingen, die uns unseren Feinden wehrlos ausgeliefert hätten. Sie sind dadurch Verräter geworden an allem, was wir sind und wofür wir kämpfen. Am Opfer unserer Krieger, an Volk, Führer und Reich. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Sie sind also Hans-Jürgen Graf Blumenthal, der nun steht in den 18. Jahren 36 als aktiver Offizier übernommen. Den da müssen wir vorher Soldat gewesen sein.
Aber Reserveübungen gemacht.
Aha. In der Zeit des Weimarer Zwischenstaates.
Jawohl, da habe ich angefangen und dann nachher.
Eben, dann. Ja, und dann weiter, dann nachher und haben dann als Übung gemacht. So sind Sie jetzt 36 aktiv geworden.
Jawohl.
Ja. In diesem Krieg haben Sie da Frankreich-Feldzug, Ostfeldzug, dort sind Sie verwundet worden. Und zwar, glaube ich, erheblich verwundet worden. Gelähmten rechten Arm. Was für Ehrzeichen haben Sie?
Ich habe beide eiserne Kreuze.
Ja.
Beide Kriegsverdienstkreuze, das Verwundetenabzeichen mit Silber und das Sturmabzeichen.
Beide EK, beide KVK und Sturmabzeichen. Also natürlich Verwundetenabzeichen, klar. Was war denn Ihre letzte militärische Stellung, Rang und Aufgabe?
Ich war Major
in
der Amtsgruppe Ersatzwesen und allgemeine Truppenangelegenheiten.
Da waren Sie Leiter der Chefgruppe?
Leiter der Chefgruppe.
Ja. Ihr Vorgesetzter war der General Weidemann.
Jawohl.
Nun, Sie sagen also, wir bereiten jetzt einen Putsch vor. Wir denken schon an alles. Aber die ganze Geschichte kommt nur, wenn der Führer eines natürlichen Todes gestorben ist. Dass solche Putschisten, und jetzt kann man es vom Führer auf jeden anderen übertragen und jeden anderen Staat, solch hat es nicht gegeben.
Und ich war auch nicht darüber klar, dass hier ein Frieden, ein Papieren vorgesehen
wird. Ja, Herr Laubensee. Das hatte ihn ja der Gehre doch alles weit auseinandergesetzt. Da müsste sich jeder drüber klar sein.
Aber ich habe im Übrigen immer so angesehen, dass diese Maßnahmen gedacht waren als Maßnahmen für die Weiterführung des Krieges. Das heißt,
ja, ja, für die Weiterführung des Krieges. Aber die große Frage, wie kommt es, die das mit sich herumtragen konnten, so lange Zeit, selbst wenn ich in dem Beginn, wenn der eine das zweite noch nicht rechne, weil es da noch nicht so aus dem Sack war, immer so lange Zeit herumtragen konnten, ohne von diesen entsetzlichen Dingen melden. Was sagen Sie dazu?
Das war ein Fehler, den ich begangen habe, in der Vorstellung, dass dieser Weg, der da beschritten werden sollte, sicher nicht richtig sei. Ich habe davon leiten lassen, und das war ein Fehler, den ich auch bereut habe, dass ich wusste, dass der Amtschef diese Dinge billigte, und es war mir infolgedessen, hatte ich eine innere Hemmung, hier etwas zu melden.
Roland von Hesselin.
Sie waren zuletzt Major, 34 Spanjunge geworden, seitdem Offizier in diesem Kriegsfeldzug, Afrika-Feldzug, mitgemacht, verwundet, dann trat eine schwere Komplikation hinzu, das hat bewirkt, dass sie lange bis zur Gesundung in Lazaretten und so weiter sein mussten. Dann sind die Taktiklehrer in Kampnitz gewesen und dann verschiedene andere Stellungen. Zum Schluss sind die Kommandeur, der ich auch von Ihnen selbst aufgestellten, Panzerhauptwehr- und Ausbildungsabteilung für Offizierbewerber in Ostpreußen war die später gewesen. Auszeichnungen bei der EK-Ritterkreuz. Ja. Sagt Ihnen schon Stauffenberg, dass Sie eine bestimmte Aufgabe haben. Oder sagt Ihnen nur, Sie möchten sich bei Erdmann melden. Eben. Sie sollen sich bei Erdmann melden, in Ostpreußen leben, wo Sie waren, dass er war. Und wie Sie zurückkamen von Stauffenberg, melden Sie sich denn auch bei Erdmann. Erdmann stellt die Frage, ob Sie nach den anderen Aufgaben für ihn auch noch überhören. Sie hätten die Soldaten Stauffenberg nicht melden. Da zeigt Ihnen, dass Erdmann bereits Bescheid war und gab Ihnen, Bescheid wusste und gab Ihnen die Aufgabe, den Ausnahmezustand in Königsberg. Ist das richtig?
Im X-Fall.
Ja, in diesem Falle. Ja, nicht jetzt plötzlich auf diese Tür los zu marschieren, das ist ja klar. Da Mittel sollte da aus. Sie können sich doch nicht vorstellen, Sie müssen doch dafür ein Verständnis haben, Sie können sich doch nicht vorstellen, dass der Verführer etwa machen würde, wie die letzten von dem Weimarer Zwischenstaat. Und sagen, meine Herren, protestiere, im Übrigen folge ich Ihrer Gewalt, weiche ich Ihrer Gewalt. Nein, nein, aber das ist doch ein Gedanke, der sofort auftaucht. Denn der Führer hat ja nicht nur ein Recht, sondern das werden Sie auch begreifen. Dass es überhaupt kein Recht gibt, dass seine Grundlage nicht in einer Pflicht bleibt. Er hat die Pflicht zur Führung unseres Volkes vor dem deutschen Schicksal. Und von einer Pflicht sich abdrängen lassen, überführen. Stellt doch mal vor, der deutsche Offizier mitten im Kampfe bereitet etwas vor, was den obersten Krieg bringen soll. Sie bereitet etwas vor, was unser Führer ausschalten soll. Es gibt keine weiteren Fragen. Dann nehmen Sie das.
Vernehmung des Angeklagten Scholz-Babis.
Ich habe den Staatsanwalt voll vor mir, Herr Mann, und habe gesprochen.
Wer?
Ja,
ja.
Ich habe das Wort genommen, korrupte Führer vor. Ich habe mich nicht verrückt. Sie vorhin selbst sagten, man sagt, ich gebe es gleich.
Ja, ja, aber das ist ja nur eine Sache, erlauben Sie mal. Die Partei muss dadurch ausgeschaltet werden, dass das korrupte Führerkorps verhaftet wird. Dass wir nun wahrhaftig und weiter auch nicht, wie ich vorhin sagte, irgendeine lose Bemerkung aus Ärger über irgendwas mal in der Weinlaune. Das ist weder Weinlaune gewesen, noch in die Besprechung. Noch ist das so eine lose Bemerkung, das ist ja was völlig anderes, wenn ein Mann dieser dritten Stellung sagt, wir müssen die NSDAP ausschalten, dadurch, dass wir das Führerkorps verhaften. Aber das ist erst das Erste. Es geht nun weiter. Da taucht das Ausschalten nicht des Führers, sondern des Führerhauptkreises. Hat Stauffenberg das
gesagt? Ich habe in der Zelle immer nachgedacht, ich weiß also nicht, ob ich mir diese eingebildet habe, dass überhaupt das vom Führerhauptkreis hier ich kann nur sagen, was tatsächlich, wenn man Wochen und Wochen über etwas nachdenkt und immer wieder, so ist man nachher nicht mehr so in der Lage zu sagen, das ist gewesen. Ich kann das anders. Ich meine, ich will mich damit nicht entschuldigen. Es ist tatsächlich so. Ich kann es nicht anders sagen.
unausdenkbar. Ein Mann, der so leben steht wie Sie. Vom Militärischen nehme ich gar nicht, spreche es gar nicht. Sie haben noch zwei große Güter, die Sie bewirtschaften. Ist doch so. Wer zwei große Güter bewirtschaftet, hat eine große Aufgabe, die weit über das Wirtschaftliche hinausgeht, die Sie ja auch erkennen. Und ein solcher Mann steht mitten im Leben drin, der hintritt zu einer Vernehmung und sagt, habt ihr nun in Ruhe überlegt. Und ich erinnere mich jetzt, dass eine Spanne Zeit das Herauskommen aus dem Zimmer Staub falsch gewesen und da knapp darstellt, dass er da träumt. Wie soll denn, wenn Ihre Erinnerung an das Stauffenberg-Gespräch nicht richtig ist, wie soll denn dann der Hafen dazu gekommen sein, Ihnen diese beiden Namen?
Ich habe das nicht ganz verstanden. Wenn meine Erinnerung...
Wenn Ihre Erinnerung...
Das ist richtig, dass Sie den Stauffenberg ausgelassen hat, denn dazu wird Ihnen das...
Ja, und wenn nun Ihre Erinnerung, die ich Ihnen verlesen habe, über die letzten Worte Stauffenberg falsch sein soll,
wie? Ja, nur falsch von dem Führer aufgeführt, das weiß ich nicht.
Ach so.
So ist es, das kann ich mir.
Ja.
Das kann ich mir eingebildet
haben. Aber dass die Wehrmacht die Macht ergreifen soll, das ist so. Ja, so dass dann es im Grunde dasselbe ist, denn zur Machtergreifung gehört das Führerhauptquartier mit. Ich habe Ihnen recht verstanden. Sie sagen, von meiner Erklärung hier auf Seite 15 will ich nur das Wort Führerhauptquartier als vielleicht bei mir entstanden sagen. Aber das andere ist alles so gewesen. Dann muss ich Ihnen nun sagen, wie kommen Sie dazu, das nicht sofort zu melden, das Schicksal, hat sie nun zum Mitwisser einer höchsten Gefahr für unser Volk. Das Schicksal hatte ihnen damit eine Aufgabe.
Im Namen des deutschen Volkes, Georg Schulze Büttcher, Hans-Jürgen Graf Blumenthal, Roland von Hößlin, Friedrich Scholz-Babisch, haben lange vorher von dem Verratsplan des 20. Juli gewusst, ihn nicht gemeldet und dadurch mitreifen lassen. Damit sind sie für immer ehrlos mitschuldig geworden an dem schwersten Verrat, den unsere Geschichte kennt. Stehen als Verräter in einer Reihe mit dem Meuchelmörder Graf von Stauffenberg. Mit ihm verrieten sie alles, was wir sind und wofür wir kämpfen. Sie verrieten das Opfer unserer Krieger. Sie verrieten Volk, Führer und Reich. Sie hatten Teil an einem Verrat, der uns wehrlos unseren Todfeinden ausgeliefert hätte. Dafür werden sie mit dem Tode bestraft.
Sie sind Karl-Heinz Engelhorn. Und wann sind Sie weggefahren zu Wagner?
Es war um zwischen 19 und 20 Uhr.
Richtig. Ja, mal rund um 19.30 Uhr, kann es sein. Ja, rund um 19.30 Uhr. Warum Sie denn dann zwischen 16 und 17.30 Uhr nicht nochmal versucht haben? Denn nun wurde es ja noch wichtiger, den Chef der Sicherheit, Polizei, zu bekommen, den Sie unterstanden. Denn nun war ja bekannt, Attentataufführer. Sie waren abwesend. Warum haben Sie denn dann nicht versucht, in dieser Stunde nochmal den Brigadeführer Schellenberg und den Kleinstörer zu erreichen?
Das kann ich nicht sagen.
Das können Sie nicht sagen. Ja. Und wir müssen es verstehen. Das ist für uns die Schwierigkeit. Für Sie ist die Schwierigkeit, dass wir es nicht sagen können. Für uns die Schwierigkeit, dass wir es verstehen sollen. Ja. Nun, das haben wir versucht, klar zu machen. Doch. Eine Stunde. Und schließlich haben Sie doch den Adjutanten.
Und er wollte einen noch hier heranholen, der Ihnen die Aufgabe, wenn Sie sonst so viel zu tun hatten, das Gespräch zu vermitteln.
Diese zwei Phasen, das erste waren diese Unruhen.
Ja,
und dann kam.
Ja, aber schon wie Sie nur die erste Phase, die Unruhen hatten, sagen Sie hier, schon wie Sie das und die Absperrung, das ist ja eins gewesen. Unruhen, Absperrung, das ist das erste. Da war mir klar geworden, dass die von der erwähnten Offiziersgruppe angestrebten Änderungen in der Führung in irgendeiner Form angelaufen sein müssten. Und weil ich wusste, dass Stauffenberg mit von der Partie war, rief ich ihn an und sagte.
Während dieser Sachen unter diesen Absperrungen verstand ich das Eingreifen von Militär.
Und was verstanden Sie unter mit von der Partie?
Dass er auch, das wusste ich ja von
ja, was das er
auch der er Auffassung handelt, dass Veränderungen eintreten müssen.
Ja, was denn Veränderungen? Legal!
Wo Stauffenberg sagte, es ist Ausnahmezustand.
Ja.
Für den Moment war dieser Mann für mich legal, weil ich mir
ist
sagte...
Ist ja komisch! Ist ja komisch!
Was das für rechtliche Grundlagen hätte oder sowas.
Aha. Ja,
oder
wieso Ausnahmezustand?
Was man da machen könnte.
Na wieso? Sie fragt schon so, wie Sie erst gesagt haben. Was hast du für eine Grundlage? Wieso Ausnahmezustand? Denn Ausnahmezustand ist ja gegen die eigene Folge.
Hier müssen Ihren Vornamen noch hören.
Walter Naumann, Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert, weder mit Bart noch mit Engelhorn. Sie
Nein,
kennen aber beide.
Ich kenne beide.
Aber, kommt noch, aber Sie verbindet weder Hass noch Freundschaft, so dass Sie im Herzen schwer hätten auszusagen. Sie sind im Herzen ganz frei, bei Ihrer Aussage.
Oberstleutnant Kübert sagte mir gegenüber, dass er auch nichts Genaues weiß und wenigstens nicht mehr, als was im Radio bekommen sei. Und setzte dann noch hinzu, so viel er gehört habe, soll Generaloberst Fromm die vollziehende Gewalt haben. Oberstleutnant Engelhorn sei eben unterwegs in das Lager Zeppelin, wo der Generalquartiermeister liegt, um Näheres zu erfahren. Man wartete auf dem Rundfunk auf neue Nachrichten und da nichts kam, ihr sagt, es ist vielleicht schlimmer, als man bisher annimmt.
Ja. Ihr Vorname? Theodor Freier von Berchtoldsheim.
Ich hatte an dich erwartet, dass ich als ältester anwesender Offizier über die besetzten Maßnahmen.
Ach, sind Sie älter? Ja. Ja. War auch damals. Sind Sie älter? Ja. Ja.
Das ist nicht geschehen, wahrscheinlich deswegen, weil ich noch zu jung im Militäramt war. Ich hatte erst am 10. Juli meinen Dienst noch angetreten, war von vorn gekommen. Und als Stellvertreter des Amtschefs war der Engelhorn eingesetzt.
Ja. Sie waren ja nicht derjenige, der dort.
Ich war nicht als stellvertretender kommandiert,
sondern... Dass, wenn Sie versuchen, eine Fühlung zu nehmen, das möchte ich mal sagen, privat zu Hause, als falscher Ausdruck, aber zu Ihrer eigenen Orientierung geschah und nicht geschehen ist, um dann verantwortlich dort Maßnahmen zu treffen.
Zunächst nicht.
Nein, weil zunächst ein anderer. Wenn Sie natürlich gemerkt hätten, dass ein anderer... Dann hätten Sie natürlich eingreifen können.
Nicht eingegriffen, und Informationen von Seiten des...
Ja, klar. Schön. Sonst ist keine Frage. Von meiner Ermittlung von außen nicht. Dann danken wir Ihnen. Darf ich bitten, Platz zu nehmen?
In dem Moment, in dem mir Strünk diese verwerflichen Äußerungen machte, habe ich sofort pflichtgemäß meinen Vorgesetzten darüber Meldung gehabt, in dem Bewusstsein, hier muss sofort etwas geschehen. Ich habe das an Hansen getan, denn er war gar mein direkter Vorgesetzter. Direkter Vorgesetzter. Und in diesem Sinne habe ich Hansen nicht als Zivilist angesehen. Vorgesetzter, ich würde noch etwas sagen.
Ja.
Dass mir persönlich verbrecherische Gedanken vollkommen fern lagen. Dass ich in meiner Tätigkeit nur einen Gedanken hatte, nämlich die Nachrichten zu bringen, die Führung und die Truppen zu führen brauchte.
Im Namen des deutschen Volkes, Karl-Heinz Engelhorn, hat gleich zu Beginn des Verratsablaufes des 20. Juli erkannt, dass Verräter den Mordanschlag auf unseren Führer ausnutzten, um uns unsere nationalsozialistische Lebensart zu rauben. Und doch handelte er in seiner leitenden Stellung nach deren Richtlinien. Er ist für immer ehrlos und wird mit dem Tode bestraft. Dass Wilhelm Kübar bewusst die Verräter vom 20. Juli unterstützt, lässt sich nicht zur Gewissheit erhärten. Ebenso wenig, dass er zersetzende Äußerungen in der Wehrmacht pflichtwidrig nicht gemeldet hätte. Er wird deshalb von diesen Vorwürfen freigesprochen.
Von Bismarck Schönau. Die Herren Polizeibeamten bitten Platz zu nehmen. Sie sind Gottfried Graf von Bismarck Schönhausen. Der 15.07. ist ein Tag, der für uns bei unserer Untersuchung des Verratsvorganges eine besondere Bedeutung hat, wie Sie wahrscheinlich wissen. Anders sagen falsches Entfernen. Warum sind Sie am 15.07. zu Graf Heldorf auf seine Dienststelle?
Ich hatte in Berlin zu tun, ich hatte gefrühstückt, auch mit einer Verwandten.
Ja?
Und hatte nachträglich bei ihm vorbeigehen wollen und Kaffee trinken wollen.
Aha, also es war nicht ein besonderer dienstlicher Anlass, sondern es war das im Rahmen Ihrer häufigeren Besuche bei ihm. Wollten bei ihm Kaffee trinken. Sie kamen hin. Im Polizeipräsidium? Fanden Sie ihn vor? Nein. Ihnen wurde gesagt, wo er ist. Was sagte man Ihnen?
Man sagte mir, er sei in die Wendlerstraße gefahren.
Er sei in die Wendlerstraße? Sie wussten, was damit gemeint war. Wendlerstraße. Ja. Also?
Es wurde mir gesagt, er wäre bei General Olbricht.
Ach so, na ja. Schön, also bei General Olbricht. Also da wussten Sie, wo sind Sie ihm? Dorthin, sind Sie dorthin gefahren.
Es hieß, er würde gleich zurück erwartet.
Ja, dann haben Sie keiner gewartet und er kam nicht und da sind Sie hingefahren. Haben uns sein Auto stehen sehen, haben noch auf unten gewartet und wieder zu lange sind Sie raus. Alles war so noch schön aus der Tür gegangen.
Er sprach dann noch einen Augenblick mit uns und sagte, er müsse jetzt gleich dahin und verabschiedete sich auf die Sebius. Ich glaube, die Sebius fuhr mit ihm, soweit ich mich erinnere. Und ich verabschiedete mich von Ihnen, ging zurück, holte meinen Mantel, dauert läuft. 3-4 Minuten, ging hinunter, dachte, die Herren wären schon weg, da standen sie unten noch. Und ich sagte, sind sie noch nicht weg? Ich sagte, nein, wollen Sie denn nicht mitfahren? Das ist doch ganz interessant, da ist sicher irgendwas los, kommen Sie doch gleich mit und erfahren Sie, was los ist. Die Sebius war anscheinend anderer Meinung und schien, also durch sein Gebaren, keinen Wert drauf zu legen, dass ich mitfuhr. Aber ich bin mitgefahren, weil ich neugierig war.
Sie sind mitgefahren,
also hinterher gefahren, von einem Einfahren.
So, dann erklärt sich ja nun nicht. Denn wenn der als Polizeipräsident von Berlin in Wendlerstraße rufen wird, ist es nicht ganz naheliegend, dass Sie als sein Besuch und Polizeipräsident in Potsdam mit dorthin fahren. Aber immerhin, Sie sagen, das ist mein Grund gewesen, ich bin hingefahren. Um nur zu sehen, was da los ist, wenn das so etwas besonders wichtig ist. Sind Sie also unmittelbar hintereinander dort angekommen? Wie ist das weitergegangen?
Bin ich hinausgegangen und wir kamen in das Vorzimmer von Olbricht. Da standen etwa 6-8 Herren, würde ich sagen.
Ja, da ging ich hinaus. Vorzimmer 6-8 Herren. Offiziere,
ich glaube, dass auch Zivilisten dabei waren.
Ja, wer waren denn die Zivilisten?
Ich kannte keinen.
Die kannten Sie nicht?
Nein.
Ja. Offiziere und Zivilisten standen dort.
Und die Agenda ging zu Olbricht hinein, kam wieder heraus und erklärte mir, es sei ein Attentat ist überhaupt noch hier gewesen. Es sei noch nicht erwiesen, ob der Führer etwas passiert sei, aber es wäre durchaus im Bereich der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas Ernstes zugeschrieben sei.
Ja.
Also es schien mir nicht ganz klar, ob dem Führer etwas passiert sei oder nicht.
Ja.
Und daraufhin sah ich, dass die Herren alle sehr erregt waren. Ich kannte niemanden und habe Hildorf gesagt, ja, wenn so etwas passiert ist, muss ich sofort an meine Dienststelle, habe mich verabschiedet und wegfahren.
Haben Sie verabschiedet und wegfahren?
Sofort, ja.
Hier machen wir jetzt eine Zäsur. Der zweite Teil ist dann das. Das kennt sich dann mit dem, was Sie Potsdam erlebt und getan haben. Tja, nun, wenn Sie Graf Heldorf näher kennen, müssen Sie auch wissen, dass er schwer defetistische Gedanken hat.
Ich weiß, dass er mitunter sehr zum Pessimismus neigt.
Ja, das ist selbst, ja.
Aber
und zwar mit Bezug auf den Krieg.
Jawohl, aber dass er ebenso schnell unter Umständen wieder umschlug, wenn man ihm irgendwie die Sache mundgerecht machte und wieder optimistisch wurde. Das fand ich auch völlig falsch.
Ja, er selbst hat uns das ja hier geschildert, dass er eigentlich schon seit langer Zeit schwarz sah. Und er sagt, dass im Laufe der Zeit Sie auch, wie er sich ausdrückte, weich geworden sei. Ich habe auch früher gesagt, dass das nicht stimmt.
Im Namen des deutschen Volkes, das Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen die Verräter vom 20. Juli unterstützt hätte, steht nicht fest. Er wird deshalb von diesem Vorwurf freigesprochen.
Der Angeklagte, Graf von der Schulenburg, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau.
Es macht so einen sehr, sehr schlechten Eindruck, dass Sie in Ihren Aussagen bei einem Punkt eine Darstellung geben, von der ich mir gar nicht geltend denken kann, dass Sie das aufrechterhalten. Hören das nicht, das versetzt einem direkt einen Schlag. Nämlich die Art, wie Sie den damaligen Obersten von Pesco kennengelernt haben wollen, angeblich auf der Straße. Ich nehme das deshalb vorweg, damit Sie eine Gelegenheit haben, wenn wir dahin kommen, vielleicht die Sache so darstellen zu stellen, wie sie gewesen ist. Denn es ist wirklich kaum möglich anzunehmen, dass jemand irgendwo auf der Straße einen Obersten trifft und mit dem Obersten Gespräch anfängt, ob es wohl möglich sei, dass er als Unterhändler mit Moskau durch die Front geschleust wird. Das ist ja, ja eben. Ja, so haben Sie es aber gesagt. Na, also darauf werden wir ja nochmal zurückkommen, wenn es soweit ist. Im Übrigen baue ich meine Besprechung der Vorwürfe gegen Sie auf dem, was Sie in jener eigenhändigen Niederschrift geschrieben haben. Sie erinnern sich noch, zu der nun hier und da Ergänzungen aus den Protokollen, aus den Vernehmungen kommen. Wörgler kennen Sie noch nicht allzu lange. Sie haben ihn kennengelernt, etwa im Sommer des vorigen Jahres. Da hat Ihnen jemand gesagt, ein Bekannter, Görler, der früher Leipziger Oberbürgermeister, würde Sie gerne mal besuchen, ob er das dürfte und könnte. Na, ich nehme an, Sie haben so ein bisschen umgehorcht, wer ist Görler, denn Sie werden ihn nicht gekannt haben. Und da haben wir gesagt, oh, das war uns eine ziemlich bekannte Persönlichkeit, war zweimal Reichskommissar und so. Ja. Und da sagen wir, ja, dann kann er ja kommen. Und so ist er gekommen. Es hat bei Ihnen, ein für den Besuch vielleicht, na ja, ja, also, hat es dann alle möglichen Gespräche gegeben. Die haben gesagt, eine Erinnerung an diese Gespräche haben sie nicht mehr. In dem Sinne, ob da etwas drin geredet worden wäre, was man staatsfeindlich bezeichnen könnte. An die erste Gespräche. Schön. Die Lage sei schwierig an den Fronten. Na, so guck, ist es doch wohl erwähnt worden. Entsinnen Sie nicht, schön. Also, ja, gut, also nicht. Ja, ja. Ob man ihn nicht politisch beispringen könne, und zwar, Gedanke, Koalitionen sind nicht ewig. Ob man die nicht mal sprengen, trennen könnte. Und mit diesem oder jenem zu einem Sonderfrieden gelangen. Ja. Sie haben zwar früher gesagt, Sie hätten nicht genau gewusst, ob das vor oder nach der Vereinbarung zwischen der Sowjetunion und den USA und dem Empire gewesen sei, keinen Sonderfrieden zu schließen. Nun, ich bin ja, Sie haben aber nicht mit Bestimmtheit gesagt.
Es muss vorher gewesen sein.
Nein, es muss nicht. Denn auch, es hat in der Weltgeschichte das auch schon gegeben, wenn man sich feierlich auf die Stadt nichts zu tun und man hat es doch getan.
Herr Präsident, aber ich wollte nur sagen, wenn ich das schon gewusst hätte,
oder meinen Sie, dass nicht auch Stalin, wenn es auch sein Vorteil wäre, sagen würde, oh, das Stück Papier weg damit, wer weiß, nicht wahr? Also, denn diese Verträge, das ist immer so eine Sache. Ja, na, Sie sagten zunächst einmal, auch der Stalin, das ist ein Realist. Wo der seinen Vorteil sieht, da nimmt er. Und das wäre schon vielleicht, wenn man ihm was bieten kann, nicht unmöglich, dass er sagen würde, wozu weiter Krieg führen, wenn ich ohne Krieg was bekommen kann und die Kräfte behalten kann. Ja.
Aber es wäre eben nötig, dass er Ihnen was zu bieten hat.
Bestimmt kann ich nicht sagen.
Nein. Aber können Sie sagen, denkbar, ja,
dass wenn er Ihnen was bietet, dass er darauf eingeht.
Dass er darauf eingeht. Ja. Er muss also auch was zu bieten haben. Und das spielte nun wiederum die militärische Entwicklung eine gewisse Rolle. Solange man auch viel Faustpfand hat, dann hat man schon so unmittelbar was zu bieten. Wenn man aber sich rückwärts bewegt und Faustpfand immer kleiner wird, dann hat man schließlich in der Richtung nichts mehr zu bieten, muss man was anderes bieten. Und dass sie deshalb gesagt haben, na also, wenn schon denn bald. Wann? Ja, ja. Mit Ziel, eventuell zum Akkord zu kommen. Ja. Nun hatte man damit aber das Gespräch noch nicht beendet, denn nun war man also so weit. Oh, das Stalin wird schon machen. Wenn er Vorteil hat, muss es zwar nicht bald tun, damit man auch was bieten kann. Er wird auch machen, wenn Görler an der Spitze stünde und man wäre auch bereit zu helfen, aber nun muss man ja nicht herankommen an den Stalin. Soll ja, wenn man so Diplomatenerinnerungen liest, manchmal eine Schwierigkeit sein, so die richtige Verbindung zu finden. Kann man auf verschiedenste Art machen. Ist nicht unmittelbar nach dem Krieg mit Russland, nach dem Krieg mit Russland, überhaupt unmittelbar durch die Front gegangen? Ist da nicht Mirbach gewesen?
Ja, ist ja Mirbach, ja.
Ist der nicht überhaupt durch die Front hinüber? Meine. Aber immerhin, nicht wahr? Ja. Also. Man könnte dann denken, irgendwo einen neutralen Mittelsmann. Oder man könnte denken, einen eigenen Mittelsmann nach entsprechender Vorführung irgendwo im neutralen Ausland. Beispiel die Besprechungen Badoglio und die anderen auf der Iberischen Halbinsel, nicht wahr?
Ich wusste von der ganzen Geschichte, von der Rolle, die Herr Görler irgendwo spielte, von der Verschwörung. Wusste ich gar keine Ahnung. Ich kannte diese ganzen Leute vom Militär nicht da. Ich wusste nicht. Es war so ein völlig unbeschriebenes Blatt.
Ja.
Auf der anderen Seite war ich, galt ich so im Publikum, wenn ich mich mal so ausdrücken soll, ganz allgemeines Wort zu brauchen. Ich war als der Mann, der eben bis zum letzten Augenblick in Moskau gesessen hatte,
ja,
der in Moskau sehr gut Bescheid wusste,
ja,
der Russland vielleicht mit am besten, weil es konnte sich andere nicht genau ebenso gut,
ja, ja,
aber bildeten die Leute sich ein. Und die Folge davon war, dass ich bei all, wo ich überhaupt nur hinkam und wo ich nur überhaupt nur jemand mit mir reden
konnte,
wurde ich ausgequetscht, ich war
ganz
auf Russland, nicht wahr? Und so ist auch die Sache mir erschienen, nicht wahr? Ich kam also nicht weiter hin, nicht wahr? Und da wurde also zunächst, wurde gefragt, also, Herr Sommer, wie ist denn das? Es war, man müsste doch, vielleicht könnte man doch in unserem Militär da zur Hilfe kommen. Wie wäre
das? Das war ja ganz normal. Ja. Ja. Und da haben wir losgeworden, das kennen wir ja. Aber wir wollen bei dem Punkt bleiben, der uns auf den Sitz ankommt. Deshalb ankommt, weil Sie ja darauf Ihre Verteidigung abstellen. Ganz Geschichte graue Theorie.
Ja, die ist mir also als reine graue Theorie erschienen. Ich weiß, wie sich eben Leute untereinander unterhalten, wie kann das, wie könnte das so sein, wie würde das so sein?
Ja, mehr als 1001 Nacht.
Immerhin, das
habe ich gelesen, ja.
Man könnte sich denken, dass man solche Kombinationen bekommt.
Na.
Aber selbstverständlich. Ja.
Man kann nicht denken, dass solange er der Führer ist, Görler reicht. Das kann man nicht
denken. Das ist doch so unwahrscheinlich.
Nein. Also muss er auf eine andere Art versuchen, Reichskanzler zu werden, wenn er sowas will.
Aber ohne den Führer wäre es doch nicht gegangen.
Ja, doch, gegen den Führer. Wäre nicht, erstmal hätte man es versuchen können. Gegangen mit Erfolg ist eine andere Frage. Hat ja gegen den Führer versucht.
Ich war da heilig überzeugt. Ja, davon wusste ich doch nichts, nicht wahr? Ich habe das alles nur so aufgefasst, dass das mit dem Führer gemacht werden sollte. Nicht wahr? Dass dafür, dass vielleicht eine Kombination kommt, also immer nur wieder eine Idee, dass man sagt, also wie wäre denn das nun, wenn man mal, also wenn der Führer dazu käme, eine nicht so prononciert nationalsozialistische, sondern eine mehr nationale Regierung einzusetzen. So habe ich das aufgefasst. Ja? Und daraufhin, nicht wahr, da habe ich dann gesagt, das war auch gehen, nicht wahr? Ich konnte immer nur für den Osten reden.
Ja, und sehen Sie, das ist alles so unwahrscheinlich. Denn Sie können auch nicht glauben, dass Stalin plötzlich sagen würde, ich hole mir ein paar Menschewiki und dann hole ich mir irgendeinen Lügenkopf-Nachfolger noch und dann mache ich so eine bürgerlich-menschewistische Regierung. Und ich bleibe trotzdem Stalin an der Spitze, das ist doch eine komische Sache.
Also,
das ist denkbar.
Das ergebe ich Ihnen als Beispiel nur deshalb, weil Sie früher immer hervorgehoben haben, na ja, ich war eben so lange im Ausland. Deshalb gebe ich Ihnen mal das Beispiel aus dem Ausland, wo Sie lange waren. Das ist nicht denkbar. Es war denkbar, dass er Ihren Patriarchen wieder einsetzt. Aber, dass er sowas macht, das ist nicht denkbar. Und hier in Deutschland soll es möglich sein, dass im Kriege, außer des sowjetischen Krieges, der Führer eine Regierung Görler einsetzt.
Das war
aber hier die höchste praktisch.
Das ist mir auch komisch. Dass er seinen Namen da so vorausschickte. Aber ich habe gesagt, das war einmal, dass er seinen Namen nannte. Ich weiß, er sagte, wie würde denn ich das?
Ja, ja, im entscheidenden Augenblick. Im entscheidenden Augenblick.
Er hat eben damit das eingeleitet, diesen
Sinn. Ja, eben. Aber dann ist es ja. Es behielt mit dem Führer also, da waren verschiedene der Meinung, das ist schlecht. Wie ist es aber, wenn ich es tue? Das ist der entscheidende Augenblick. Aber mit dem Nationalsozialismus, das ist auch wieder dasselbe. Der Führer ist, das ist kein Unterschied. Der Führer ist der Nationalsozialismus. Und der Nationalsozialismus ist der Führer.
Im Namen des deutschen Volkes. Der Volksgerichtshof verließ das Urteil.
Erwin Klang haben an vorbereitenden Beratungen der Verräter vom 20. Juli teilgenommen. Dadurch haben sie zugleich für immer ehrlos unseren Kriegsfeinden Vorspann geleistet. Sie werden mit dem Tode bestraft.